Maximilian Fischer.
Hallo Maximilian, hier ist Holger.
Hi Holger.
Ich rufe an wegen Games-Journalismus.
Ja.
Du bist Filmwissenschaftler, Mediensoziologe und Games-Journalist. Wenn wir Games sagen, dann meinen wir nicht Brettspiele, sondern Videospiele, oder?
Da meinen wir auf jeden Fall in erster Linie Videospiele, obwohl sich die Themen mit Brettspielen heutzutage auch sogar ein bisschen vermischen. Aber wir reden jetzt primär über Videospiele, also Bildschirmwelten.
Wie bist du zu den Bildschirmwelten gekommen? Also wie ist dein beruflicher Werdegang, dass du darüber schreibst?
Ja, also ich habe, glaube ich, eine Biografie, die viele Videospieljournalistinnen und Journalisten haben. Ich habe selber super gern gezockt, seit ich 5, 6 Jahre alt bin. Und habe danach dann, im Journalismus bin ich dann so mehr oder weniger über die Burda Journalistenschule reingerutscht. Und da dann bei TV Spielfilm, was ja eigentlich Filmjournalismus ist, aber damals haben wir da auch ein bisschen den Videospielsektor ausgebaut und bin da auch mit Videospielen in Berührung gekommen. Habe dann dafür auch über verschiedene Spiele geschrieben. Und danach als Freier für verschiedene Magazine, sowohl General Interest, die jetzt nicht nur über Videospiele schreiben, aber auch sowas wie das Game Magazin, Leuten, die das nicht sagt, das war ein kulturkritisches Videospielmagazin. So kam das dann.
Wie genau funktioniert Journalismus in diesem Bereich? Also du hast ja ganz andere Kriterien als bei so einem Alltagsjournalismus, ne? So Nähe, Aktualität und so, das zählt ja gar nicht so stark, schätze ich mal.
Ja, also Aktualität in dem Sinne schon, je nachdem auf welche Zeitschrift man schaut. Wenn wir jetzt an so ganz große Zeitschriften denken, wie eine GameStar oder eine PC Games, die man jetzt analog wie ein Spiegel oder Stern beschreiben würde, nicht jetzt von dem Inhalten, aber von der Größe in der Branche. Da geht es vor allem auch darum, aktuelle Spiele zu besprechen. Und aktuelle Spiele gibt es in Deutschland und international jede Woche noch und nöcher. Sowohl große Releases wie beispielsweise neues Zelda, was den meisten wahrscheinlich was sagt, oder auch kleine Indie-Spiele. Und da gibt es dann schon eine Aktualität drin. Das große Ding ist aber, dass das vor allem eine Berichterstattung über Spiele ist. Und das auch immer noch einen großen Teil einnimmt, also Meinungen zu spielen, Bewertungen zu spielen, auch eine Kaufberatung für Leserinnen und Leser. Das ist so, ja, der Kern.
Gibt's da denn so Testkriterien wie, weiß ich nicht, bei Autos, so Autoquartett, irgendwie Leistung, Verbrauch und so?
Ja, du kommst schon zum ersten kritischen Punkt. Also der Videospieljournalismus ist seit jeher in einem Konflikt zwischen, wir schreiben objektive Tests zu Videospielen, aber wie kann ein Test objektiv sein, wenn da ein Journalist oder eine Journalistin drüber schreibt? Also es gibt so selbstgelegte Kriterien, wenn ich es jetzt mal aus den Anfängen vom Videospieljournalismus in Deutschland auch in den 80er Jahren runterbreche. Wie ist die Grafik von einem Spiel? Also wie sieht's aus? Wie hört sich's an? Und wie spielt sich's? Fachbegriffe wären Gameplay, wie spielt sich's, Grafik, Sound.
Diese Zeitschriften, die du genannt hast, also ich ganz ehrlich, ich nehme Videojournalismus praktisch nicht wahr. Eben nur, wenn ich am Kiosk vorbeilaufe und da liegen Fachzeitschriften. Sind das überhaupt Fachzeitschriften? Oder ist das alles irgendwie Schleichwerbung?
Dann jetzt hast du direkt, also du stichst wirklich ins Wespennest. Das ist jetzt der.
Nein, für mich. Über deinen Report haben wir noch gar nicht angefangen zu reden.
Genau. Das ist so der zweite Konfliktfeld, was im Report auch eine Rolle spielt. Also wie unabhängig solche Medien sein können. Ich meine, das ist ein Problem, das jetzt nicht nur der Videospieljournalismus auf dem Papier hat, sondern Fachjournalismus, Musik, Filmjournalismus generell, dass man natürlich Produkte bespricht, die in eine Branche gehören und man ist in gewisser Hinsicht auch darauf angewiesen, dass man diese Informationen, Produkte von der Branche bekommt, über die man eigentlich kritisch berichten möchte. Und deswegen auf dem Papier sind das natürlich journalistische Zeitschriften, die auch den Anspruch an Journalismus hegen. Aber ja, ein Kernpunkt von dem Report auch, war auch in diesem Konstrukt der Abhängigkeit, wie unabhängig kann man da eigentlich berichten? Also ist eine schwierige Frage.
Der Report, über den wir gerade reden, den hast du fürs Netzwerk Recherche geschrieben und der heißt, wie der Videospielejournalismus um seine Unabhängigkeit kämpft. Wovon genau ist er abhängig?
Also was ich voraus noch schicken will, wir hatten am Anfang beim Untertitel, ist vielleicht eine ganz interessante Story, immer stehen, wie unabhängig ist der Videospieljournalismus in Deutschland. Wir haben uns aber am Ende für den kämpft geschrieben, weil das eben so eine Sache ist, wo ja sehr, sehr ambivalent irgendwie ist. Und genau zu deiner Frage, was jetzt diese Punkte sind, die da ambivalent sind und die eine Abhängigkeit erzeugen, das sind vor allem, ja, publizistische Faktoren haben wir es im Report genannt und wirtschaftliche. Publizistisch meint, dass diese Zeitschriften oder auch Online-Magazine, zumindest die ganz großen, immer in dem Sinne von einer Branche von einem Videospielentwickler oder von einem Videospielstudio abhängig sind, dass sie die Testmuster von denen brauchen und auch nur bekommen, wenn sie die geschickt bekommen eben, von Pressemitteilungen, aber auch, es gibt sowas wie Pressereisen, dass man von den Entwicklern, ja, dass man von denen, also es ist übrigens auch kein Videospielding, ich habe das selber im Filmjournalismus auch erlebt, man wird eben meistens, nicht immer, aber heutzutage wirklich in vielen Fällen von diesen Entwicklern oder den Studios oder den Marketingagenturen, die für diese Entwickler arbeiten, auf deren Kosten praktisch nach, das war jetzt im Report das Beispiel Bordeaux, es gibt aber auch Amerika, also durch die ganze Welt gejettet, um die neuen Spiele auszuprobieren. Und das war auch einer der größten Kritikpunkte in dem Report.
Das klingt ein bisschen so wie Reisejournalismus, die kriegen es ja auch immer hinterher, oder Autojournalismus, ne? Darfst du mit dem neuen Porsche durch Algerien fahren oder irgendwie so eine Sachen. Wozu dient das? Gibt es einen Nutzen dieser Reisen, der nicht korrupt aussieht?
Also ich habe im Report ja mit 11 Videospieljournalistinnen und Journalisten gesprochen, über die ganze Branche verteilt, von festangestellt bis frei, auch GründerInnen von unabhängigen Angeboten, also auf dem Papier unabhängigen Angeboten, die sich das auf die Fahne schreiben. Und auch da sind die Perspektiven unterschiedlich. Es ist so, dass diese Reisen für die, die Fürsprecher sind, den Effekt haben, dass man dann nach Bordeaux kommt zu Ubisoft, ein ganz großes Entwicklerstudio in der Spielebranche, und dann halt ein Spiel antesten kann vor allen anderen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit hat, mit Entwicklerinnen und Entwicklern von diesem Spiel ins Gespräch zu kommen und dadurch praktisch mehr Einblicke in das Studio und in das Spiel zu bekommen, die Hintergründe zum Spiel, die man sonst nicht bekommen würde. Die andere Seite ist natürlich, das sind halt Exklusivinfos, die tragen aber nicht zu einer kritischen Berichterstattung direkt was bei. Was in dem Report übrigens auch jetzt nicht angezweifelt wurde, aber es ist halt trotzdem was gang und gäbe ist in der Branche, schon ganz lange, seit Jahrzehnten.
Hast du eigentlich auch mit den Firmen gesprochen für deinen Report?
Nee, wir haben uns tatsächlich nur auf die Journalistinnen und Journalisten beschränkt, weil ich eben auch eine Perspektive vor allem von denen haben wollte. Ich habe auch mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen, die mit PR-Leuten selbst in so einer ähnlichen Art und Weise oder einer ähnlichen Recherche in Kontakt treten wollten und wissen wollen, wie seht ihr das eigentlich? Da ist es natürlich noch mal schwieriger, an Leute ranzukommen, die dazu was sagen wollen, weil schon im Videospieljournalismus ist es schwierig, Leute zu finden, die dann wirklich auch über alle Aspekte von dem Beruf sprechen möchten, weil man vielleicht auch so Angst hat, dass man diesen Korruptstempel direkt aufgedrückt bekommt. Aber es hat sich jetzt vor allem auf den Videospieljournalisten und Journalisten beschränkt.
Aber dann nicht transparent zu sein, ist doch eigentlich der erste Stempel der Korruption. Also die nageln sich doch selbst ans Kreuz damit, wenn die so verschwiegen sind.
Genau, die Zeitschriften an sich sind teilweise transparent bei Pressereisen und Anreisen, aber es ist erstens nicht einheitlich und es gibt auch Magazine, die das gar nicht machen, sowohl bei Videos, Tests zu spielen, aber auch zu normalen Kritiken in den Heften, da fehlen dann die Transparenzhinweise, mal sind sie da, mal fehlen sie komplett, mal steht auch, es gibt ja nicht nur Pressereisen, sondern auch sogenannte Geheimnis, Non-Disclosure Agreements heißen.
Verschwiegenheitserklärung,
ja. Das war das Wort. die natürlich alles und nichts regeln können und da wird auch nicht explizit in den Reviews erwähnt, wir durften das jetzt zum Beispiel nicht spielen und das nicht zeigen und das nicht zeigen, wir mussten das Bildmaterial nutzen, das steht manchmal so drin, dass dann wir konnten die ersten 3 Stunden anspielen, da steht aber nicht explizit, wir haben was unterschrieben und das wurde uns vorgegeben. Auch das war so ein Knackpunkt im Report, wo es sehr unterschiedliche Meinungen gab, inwieweit das noch unabhängige Berichterstattung sein kann.
Jetzt könntet ihr VideospieljournalistInnen ja hingehen und sagen, wir machen diesen ganzen Zinnober nicht mit, wir kaufen uns einfach das Spiel, sobald es auf dem Markt ist und spielen es dann durch und testen es dann. Warum passiert das nicht einfach so?
Das passiert, aber es kommt auf den Kontext an. Es gibt tatsächlich, das hatte ich eben am Anfang mal kurz erwähnt, unabhängige Indie-Medien im Videospieljournalismus, die sich wirklich komplett übers Publikum finanzieren und die sich auch auf die Fahne schreiben, wir möchten genau diese Praktiken, die wir teilweise auch selbst erlebt haben als festangestellte Redakteurinnen und Redakteure, die möchten wir nicht weiterverfolgen, deswegen kaufen wir uns die Spiele selbst. Warum macht das nicht jeder? Weil bei großen Zeitschriften, da sind wir wieder dem Punkt Aktualität, es gang und gäbe ist und auch Wettbewerbsdruck, dass jedes Magazin schon ein Pressemuster eine Woche oder zwei prinzipiell vor dem Test bekommen kann, also vor der Veröffentlichung des Spiels. Und wenn einer dann abfällt, weil er sagt, ich kaufe mir das Spiel selber, das kommt auch manchmal vor, aber in den meisten Fällen, wenn man es nicht hat, kann man nichts schreiben. Man verliert die Klicks in dem Fall, weil es auch meistens mittlerweile sich in den Online-Bereich verlagert hat und da hat man ein Problem.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren auch mal Software- und Spieletests fürs Radio gemacht. Da bist du teilweise wirklich tagelang beschäftigt, also klickst dich durch Welten und sonst irgendwie was durch. Hast genau das aber im Grunde nicht bezahlt gekriegt, sondern nur den Beitrag selber. Hättest also auch einfach dich da hinstellen und irgendeinen vom Pferd erzählen können. Ist das heutzutage besser? Ist das ordentlich bezahlt?
Also was ich aus persönlicher Erfahrung weiß und was auch im Report sich ein bisschen wiedergespiegelt hatte, ist, dass es eine sehr prekäre Situation ist im Videospieljournalismus. Ich meine, der Online-Journalismus allgemein ist jetzt von der Bezahlung her nicht die Wonne, aber im Videospieljournalismus ist es auf keinen Fall besser, sogar eher noch schlechter. Wir reden da, was wir im Report jetzt gefunden haben, von Stundenlöhne für Newsredakteure, sagen wir mal zwischen irgendwas über 12,50 bis 20 Euro. Dann, was ich aus persönlicher Erfahrung weiß, dass es darunter noch ganz, ganz viele Seiten gibt, die wirklich eine Entschädigung eher zahlen im unteren 10-Euro-Bereich. Und das halt auch damit begründen, teilweise nicht überall, dass man ja Testmuster bekommt. Und zwar auch so ein Punkt im Report. Also wir reden da auch über geldwerte Vorteile, was in den Interviews jetzt zumindest gesagt wurde, nicht so ein Problem bei Testmustern ist. Aber es gibt trotzdem viele Hobbyblogs, die dann Leute anlocken, weil sie sagen, ihr bekommt ja die Testmuster, deswegen kriegt ihr dann kein Geld. Das ist auch so ein schwieriges Feld. Ja, aber genau, das ist nicht gut bezahlt. Auch was die Mehrheit der Befragten jetzt für den Report sagte. Und vor allem fehlen auch die Weiterbildungsmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten. Das war jetzt in diesem prekären Feld auch noch ein Punkt, dass es halt wirklich so ist, wir haben nicht nur eine schlechte Bezahlung, sondern wir haben auch journalistisch nicht so viel Ausbildungsmöglichkeiten, wie wir haben könnten. Was dann dazu führt, das hat einer von den Interviewten ganz schön formuliert, dass wir so einen Kreislauf haben von Leuten, die schlecht bezahlt sind, Expertise dann aber mitbringen irgendwann im Videospieljournalismus, dann aber aus der Branche wieder verschwinden, weil die Bezahlung halt nicht hochgeht oder weil es halt nicht reicht, um die Miete oder die Miete zu bezahlen oder die Familie zu ernähren. Und dann kommen eben die nächsten jungen Leute und füllen die Plätze auf.
Wohin verschwinden denn die Alten?
Die Alten verschwinden entweder in solche Indie-Magazine, die ich nannte, wenn sie sich finanzieren lassen. Das sind die, wo ich angesprochen hatte, die sich bewusst von dieser alten, wenn wir mal in Anführungszeichen, alten Videospielbranche abgrenzen wollen. Und die anderen, ja, landen teilweise auch bei der General Interest Press, also schreiben dann für den Spiegel über Videospiele. Also es wird nicht mehr nur in Videospielmagazinen über Videospiele geschrieben. Das gibt es mittlerweile auch bei Süddeutsche Spiegel und Konsorten. Oder was auch in den Interviews jetzt eine Rolle spielte, war, dass man nicht nur über Videospiele schreibt oder nur nebenher und parallel ist man Script-Doktor für Drehbücher oder man arbeitet tatsächlich noch bei einer normalen Lokalzeitung und schreibt nebenher so ein bisschen für Videospiele.
Das heißt, man macht aus seinem Hobby noch ein bisschen Geld letztlich, ja, aber genau. Der Beruf ist es dann nicht mehr.
Nee, und das ist auch das Wort Hobby, das du nimmst, das war auch so ein Punkt, dass durch diese Bedingungen, dieses Prekäre, dieses ja, Ausbildungsmöglichkeiten, die Situation, die davor herrscht und dass auch wirklich sehr, sehr viele QuereinsteigerInnen in den Beruf reinrutschen, was per se, das haben wir auch in den Interviews besprochen, nichts Schlechtes ist, weil also positiv, der positive Aspekt ist, dass der Videospieljournalismus Durchlässigkeit hat, um einen Fuß in die Branche zu bekommen. Der schlechte Aspekt ist natürlich, dass man durch diesen prekären ja, Kreislauf, den man hat, viele Leute hat, die eher als Fans über Videospiele schreiben und nicht als Journalisten. Also es kommt praktisch zuerst der Fan und dann kommt, okay, was ist aber die Ethik vom Journalismus dahinter?
Na, der Fan ist nicht unbedingt unabhängig, ne?
Nee, der Fan ist nicht unabhängig und in den Interviews gab es auch einen schönen Satz, ja, dass man halt das Gefühl hat, dass Leute, die schon jahrelang in Redaktionen arbeiten, eben immer noch schreiben, als wären sie Fan von dem Spiel. Und auch dieses Fantum eine ganz, ganz große Rolle innerhalb der Videospieljournalismus-Community spielt, dass man sich auch teilweise damit ja auszeichnet, dass man die und die Genres im Videospielen besonders gut spielt, dass man da Expertise hat. Was man an sich, das war mir auch im Report wichtig, nicht alles sofort verurteilen muss, aber es sind halt so Punkte, die auch in den Interviews rauskamen, die halt dieses Spannungsverhältnis zwischen der Branche und dem unabhängigen Journalismus auf eine Probe stellen, immer wieder.
Ich hatte eben schon mal meine Wahrnehmung von Videospielejournalismus erwähnt. Ich habe seit vielen Jahren die Kritik, Videospiele sind ein sehr extrem weit verbreitetes Kulturgut. Und ausgerechnet diejenigen Medien, vor allem Sender, weil daher komme ich, die sich Kulturberichterstattung auf die Fahnen geschrieben haben, lassen eigentlich Videospieljournalismus, wenn überhaupt, nur mal irgendwo am Rande erscheinen oder in Sondersendungen am Wochenende und räumen ihm aber überhaupt nicht den, wie ich finde, ja, kulturell angemessenen Platz ein, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich, klassischer Musik oder sowas. Du sagtest eben, es wird auch normal drüber geschrieben, zum Beispiel in der Süddeutschen. Bessert sich das? Ist mein Eindruck falsch, weil er alt ist?
Da ich mir jetzt die General Interest Press jetzt für einen Report zum Beispiel nicht angeschaut habe, ist es bei mir jetzt auch Erfahrungsschauen auf die Branche. Aber also es gibt jetzt definitiv in der General Interest Press mehr zum Beispiel Besprechungen zu Spielen, wie man das zum Beispiel von Spielen beim Guardian international schon lange kennt. Das finde ich, gibt es jetzt auch mehr bei der Zeit, bei Spiegel, bei der Süddeutschen. Und die auch einen ganz großen Unterschied machen zu klassischen Videospielmagazinen. Die setzen nämlich, ich glaube, in der überwiegenden Anzahl, wenn nicht immer, nicht auf eine Wertung am Schluss. Das finde ich gut, ich persönlich, weil im Videospieljournalismus ist es gang und gäbe, dass am Ende von so einem, nennen wir es mal Produkttest, eine Zahlenwertung steht. Die kann von 1 bis 5 gehen, von 1 bis 10. Meistens ist es die 0 bis 100%, wo man sich dann die Frage stellt, wo ist denn der Unterschied zwischen 91% und 92% für das neue Grand Theft Auto? Und das machen die General Interest Press Medien kaum. Das finde ich wiederum eine gute Entwicklung, dass man sich teilweise tatsächlich auch beim Videospieljournalismus, also beim klassischen, abgeschaut hat, obwohl man die Wertung bis heute da nicht richtig rausbekommt. Aber ja, genau, könnte es da noch mehr geben? Meiner Meinung nach ja. Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass ich persönlich nicht möchte, dass die Verantwortung vom Videospieljournalismus als kulturkritische Berichterstattung, die es ja auch haben kann, dass die komplett an diese großen Zeitschriften, Magazine und Portale abgegeben wird, sondern dass der Videospieljournalismus auch an sich als Fachmedium solche Sachen aufarbeiten kann. Und das macht er in den letzten Jahren noch immer mehr.
Muss man unterscheiden zwischen den Publikationen der General Interest Medien und der Fachmedien, oder ist es am Ende das gleiche Unabhängigkeitsproblem?
Ja, also wenn du es auf die, ich weiß natürlich nicht, wie die das mit Pressereisen handhaben, das ist ja vor allem was in dieser Videospieljournalismus-Szene gang und gäbe ist, aber natürlich bekommen auch General Interest Press Medien Testmuster. Da bin ich mir aber so von meiner Erfahrung sehr sicher, dass da unten häufiger ein Hinweis steht, dass man den von einem Studio bekommen hat, das Testmuster zur Berichterstattung. Das ist auch was in den Videospielzeitschriften jetzt erst vermehrt auftaucht. Was auch lustig ist, dass während der Recherche, also die Recherche lief ja letztes Jahr, war aber immer noch so in dem Thema drin und habe auch bei Seiten, die wir kontaktiert hatten für Stellungnahmen zu bestimmten Themen, auch Transparenzhinweisen, hat man dann gesehen, das führe ich jetzt nicht auf den Report zurück, aber dass dann da plötzlich Transparenzhinweise zu Testmustern drin waren. Oder auf einer anderen Seite war dann bei einem Spiel im Januar diesen Jahres ein Transparenzhinweis, wir haben das Testmuster dann und dann bekommen, aber die nächsten drei Spiele war es nicht mehr. Also ich glaube, das war auch was im Report so rauskam. Diese Abhängigkeit von den Studios kann man sich auf jeden Fall im klassischen Videospieljournalismus gar nicht ganz entziehen. Zumindest bei diesen großen Zeitschriften, das sind praktisch Unternehmen, die sind too big to fail. Also dieses System, das da aufgebaut wurde, das funktioniert nicht, wenn man sagt, ich kaufe jetzt alle Spiele selber oder ich berichte nicht mehr über die aktuellen Spiele. Deswegen diese Abhängigkeit daraus bekommen wirst du nicht. Da sehe ich die General Interest Press in dem Sinn schon im Vorteil, dass man eben nicht nur über Videospiele berichten muss. Und was es im Videospieljournalismus aber gibt, sind diese publikumsfinanzierten Angebote als in Anführungszeichen nicht Ersatz, aber als eine Gegenbewegung, wenn man so will.
Das sind die Indies, die du eben erwähnt hast.
Genau, die Indies.
Wie heißen die? Wo finde ich die?
Die heißen, es sind vor allem tatsächlich Podcasts. Man muss dazu sagen, dass Videospiel-Podcasts wirklich mit Film-Podcasts schon ewige Zeiten, als Podcasts noch keinen interessiert haben, schon stattfanden. Und es sind vor allem jetzt Podcasts, die heißen zum Beispiel The Pod oder OK Cool oder Insert Moin, die sich auf die alle unterschiedliche Themensetzungen haben, aber sich darin vereinen, dass sie sich selber auch diese Unabhängigkeit auf die Fahne schreiben, dass man sich von dieser Branche abgrenzen möchte und dass man eine wirtschaftliche Abhängigkeit nicht von den Studios hat, 90% der Fälle, weil man die Spiele selber kauft, weil man keine Werbung schaltet. Das ist auch so ein Ding in den klassischen Magazinen, da kommt eben auch viel Werbung von der Branche. Also es ist nicht so wie bei einem Magazin über, was weiß ich, alles mögliche Politik und da ist dann mal eine Autowerbung drin, sondern bei Videospielen ist eben auch häufig eine Videospielwerbung in dem Heft.
Funktioniert es für die Indies? Also können die davon leben, weißt du das?
Ja, also das haben wir im Report auch erhoben, wie das da aussieht. Und es gibt mehrere Angebote, zum Beispiel das angesprochene The Pod. Da sind, ich glaube, 3, 4 Gründer oder 2 Gründer sind drin. Und alle 3 Gründer können sich komplett den Lebensunterhalt finanzieren. nur mit diesen Publikumseinnahmen. Und die wachsen auch noch. Also bei Okay Cool, ich müsste nochmal reingucken, aber Okay Cool und The Pod, die haben auch immer noch eine prozentuale Steigerung dieser Abos, also Menschen, die für diese Inhalte bezahlen. Und dann gibt es tatsächlich aber auch kleinere Angebote, die noch nicht tragfähig sind, aber die dann trotzdem beispielsweise das Geld, was sie über Abos bekommen, in die Journalistinnen und Journalisten investieren, also Honorare auszahlen. Das gibt's auch. Aber ja, es gibt tragfähige Modelle. Es ist, das wurde mir auch im Interviews gesagt, heute ein bisschen schwieriger, weil der Podcast-Markt zum Beispiel auch so angewachsen ist. Aber die Modelle, die früh gestartet sind, die funktionieren auch.
Du sagtest vorhin, sollte es mehr Besprechungen in General Interest Medien geben? Ja. Sollte es andere geben? Was können sich die anderen von der General Interest Press abgucken? Jetzt abgesehen von den Zahlenwertungen am Ende zum Beispiel.
Ja. Also auf jeden Fall dieses eher tiefgründige, dass man auch nicht nur auf das Spiel an sich schaut, sondern auch mal über Seitenaspekte spricht. Also das mag man jetzt im ersten Moment nicht denken, wenn jetzt der Spiegel einen Test zu einem Videospiel veröffentlicht. Da geht es ja am Ende auch nur um das Spiel, aber da sind halt auch mehr kulturkritische Bezüge meiner Erfahrung nach drin. Das fehlt manchmal so in den Zeitschriften, weil es da dann immer noch stärker um diese Produktaspekte geht. Also wie spielt sich's am Schluss? Und was auch ein großes Problem ist, dass die Zeitschriften sich immer noch auf die Fahne schreiben, dass das ein objektiver Test ist und am Schluss steht so ein Meinungskasten, wo wir nochmal unsere Meinung sagen. Aber im Prinzip sind die Tests in den Zeitschriften alle in der Ich-Perspektive zu großen Teilen heutzutage geschrieben. Das ist schon ein Erfahrungsbericht in dem Test und dann steht am Schluss eben noch ein Kasten mit der Meinung. Also es ist alles Meinung in dem Sinn. Vielleicht auch so eine, ja, mehr journalistisches Handwerk, das man dort vielleicht findet, in diese Zeitschriften übertragen kann.
Ich habe so, wenn ich ehrlich bin, ein sehr, sehr grundsätzliches Problem, weil, also gerade bei Videospielen scheint mir Journalismus irgendwie extrem anachronistisch, weil ich muss doch bloß YouTube einschalten, Twitch einschalten, mir ein Let's Play angucken und dann weiß ich doch, was ich bekomme für ein Spiel. Wozu gibt es überhaupt Videospiele-Journalismus? Welchen Sinn hat der noch?
Das ist jetzt auch so ein großer Spannungspunkt in der Branche, dass sich natürlich viele immer mehr diesem Let's Playen und diesem Influencertum auch annähern, weil man dadurch auch ganz viele Leserinnen und Leser verloren hat, weil die dann bei YouTube gehen und dann gehen sie zu einem Meinungsblogger und lassen sich von dem halt erklären, was an dem Spiel gut ist. Und das fällt dem Videospieljournalismus jetzt ein bisschen auf die Füße, dass er sich eben nicht in diesem kulturkritischen Bereich ein bisschen stärker gemacht hat und diese journalistische Kompetenz mehr hervorhebt, zumindest bei den größeren Magazinen, denn die können die Meinungsblogger und die wollen die Meinungsblogger und Influencer in den meisten Fällen ja auch gar nicht haben. Also die haben Kooperationen mit großen Spielestudios, die machen für, was weiß ich, Microsoft auf der Gamescom einen Stand, wo sie zocken. Die haben nicht diesen Anspruch und trotzdem erzählen die den Leuten natürlich, ob ein Spiel gut oder schlecht ist. Also da ist die Diskrepanz oder dieses Problem der Abhängigkeit noch viel größer. Und dem hechelt der Videospieljournalismus jetzt ein bisschen hinterher, weil da die Klicks sind und weil da die Leute hinlaufen. Aber eigentlich müsste es in die andere Richtung gehen.
Ja, aber warum? Was hätte ich davon?
Ja, ich hätte halt einfach, dass ich mehr weiß, dass der Journalismus, der dort betrieben wird, unabhängig ist. Im besten Fall. Also, dass ich weiß, dass das Leute sind, die eine journalistische Ethik haben, die auch ein Verständnis davon haben und die natürlich durch ihre Ausbildung mehr Querverweise beispielsweise ziehen können zu anderen Kulturmedien. Das wäre sowieso ein Thema, dass Kulturmedien sich viel mehr miteinander verschachteln müssen. Also, ich hätte einfach, sag ich mal, einen professionelleren Blick als bei etwas, wo ich immer vermuten muss im Netz oder bei YouTube, dass da sowieso Firmen hinten dran stehen.
Maximilian Fischer, vielen Dank.
Dankeschön.
Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.